Willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und habe mich mit Marc über den Discord-Server, die deutschsprachige D&D5-Community, unterhalten. Und los geht's. Dann freut es mich, dich hier begrüßen zu dürfen, Marc.
Hallo, danke dir für die Einladung.
Wir haben uns ja kennengelernt auf der Incon, heuer in Innsbruck, auf einer wunderschönen, netten Convention. Aber wer dich nicht kennt, wer ist Marc? Kannst du ein paar Worte über dich verlieren?
Ja klar, gerne. Also hi, ich bin Marc. Ich leite die deutschsprachige D&D5-Community. Das ist der größte deutschsprachige D&D-Discord und damit auch größter deutschsprachiger Pen-and-Paper-Discord. Ich bin langjähriger Dungeon Master, habe auch als Dungeon Master angefangen tatsächlich. Zumindest als ich wieder richtig ins Spielen gekommen bin. Und abgesehen davon bin ich Sprachwissenschaftler. Mache auch öfter so Voice-Acting-Kurse und sowas. Und ja, bin auch aktiv im Bereich TTRPGs schreiben und solche Sachen. Und generell mache einfach super viel Community-Arbeit. Ja. Sonst gibt's über mich viele Kleinigkeiten zu erzählen, aber nicht so eine große, mega epische Story.
Also viel beschäftigt. Sehr viel beschäftigt.
Genau. Ja, auf jeden Fall.
Wie bist du eigentlich zum Thema Rollenspiel gekommen?
Boah, also damals, ne? Vor langer, langer Zeit. Da spielte mein Vater damals auf seinem Commodore 64, wo man noch das Betriebssystem als eigene Diskette hatte, Eye of the Beholder 2. Und ich war ein kleiner Stöpsel und ich fand das super cool. Und ich habe es immer zusammen mit dem gespielt, auch wenn ich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich weiß nicht, das ist ja schon ein AD&D-Spiel, ne, damals gewesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das
ist ich kenne Eye of the Beholder, ja.
Ja, genau, ne? Und das hat einfach schon so eine Faszination erweckt. Und dann hatte ich einfach immer schon so eine Fantasy-Faszination. So die Idee, ein Magier zu sein, Sachen zu machen, die du im echten Leben so nicht machen kannst, ist einfach eine super reizvolle Idee für mich gewesen. Dann habe ich entsprechende Bücher gelesen, tralala, und auch Computerspiele gespielt damals. Dann irgendwann auch mal DSA gespielt, irgendwie ein, zwei Runden. Aber ich habe viel mit diesen Sachen allen zu tun gehabt, eher über Computerspiele, bevor ich überhaupt zum TTRPG so richtig gekommen bin. Mhm. Tatsächlich. Wie gesagt, ich habe dann ein paar Mal DSA gespielt, dann habe ich mit Leuten auch ganz viel, damals kam World of Warcraft raus, wir haben alle Warcraft gespielt in der Schule, Warcraft 3, das Strategiespiel, und da kam World of Warcraft, boah, du kannst selber in dieser Welt rumlaufen, so ganz immersiv und angeln und Sprachen lernen und was du da nicht alles konntest, ne? Und das habe ich halt gespielt und habe sehr schnell gemerkt, okay, alle meine Freunde wollen irgendwie upraiden und alles kaputt matschen. Aber ich habe Bock, Rollenspiel zu machen. Wir haben auch am Anfang so ein bisschen so Rollenspiel gemacht, aber dann sind viele so abgedriftet. Ich bin aber auf den Rollenspielserver gegangen. Und das war für mich ganz augenöffnend, einfach da hunderte von Leuten zu sehen, die da rumlaufen und so dieses Slice-of-Life-Rollenspiel machen halt. Ne? Und manchmal auch Events aufziehen und tolle Sachen so. Das hat mich total gecatcht. Das ist auch etwas, was ich heute noch mitbringe, so ins Session-basierte Pen-and-Paper-Spiel. So, ne? Ja, da habe ich auch ein paar Mal 3.5 gespielt und so. Und dann kam ich irgendwann zu D&D 5. Am Anfang von D&D 5. Und da hat es mich dann wieder so richtig gecatcht, also mich richtig reinzustürzen in TTRPGs, wenn man so will.
Ja, Eye of the Beholder ist selten, dass mir jemand das nennt. Als annähernder First Contact, ja.
Ja, das war wirklich mein First Contact. Ich meine auch, keine Ahnung, Herr der Ringe habe ich auch verschlungen und sowas, ne? auch die Bücher, auch als ich jung war.
Und wenn wir das ein bisschen ausschweifen in Richtung Sprachwissenschaft, war das mitunter eine Begründung, warum du dich in dieser Richtung orientiert hast?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich erst angefangen, Biologie zu studieren. Das war auch furchtbar interessant, aber das habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil ich nicht den Plattwurm in allen Einzelheiten für immer studieren wollte. Es ist halt schon so spezialisiert, ne? Und du läufst ja nicht mehr durch die Gegend wie Darwin und findest einen neuen Grundzusammenhang heraus oder sowas. Und habe dann mit Sprachwissenschaft angefangen. Einfach, weil mich Sprachen auch immer schon interessiert haben. Aber die Connection so zwischen, okay, Sprachwissenschaft und TTRPG-Spiele, die ja komplett sprachenbasiert sind, so, die kam auch zu derselben Zeit so ein bisschen, dass ich diese Verbindung überhaupt so gemacht habe. Aber es ist natürlich eine extrem starke Verbindung. Ne? Wir reden immer, wir sprechen dauernd und gerade sowas wie TTRPG funktionieren halt über Sprache. Und da ist natürlich enorm viel Potenzial und Überschneidung da drin, was ich dann im Nachhinein natürlich auch super interessant finde, so. Es war nicht der Grund, warum ich das gewählt habe, aber es war jetzt auch kein Gegengrund, sagen wir es mal so. Ne? Es war ein glücklicher Zufall, dass das so gut zusammenpasst.
Und du gibst Voice-Acting-Kurse?
Ja, das ist größtenteils dadurch bedingt, dass ich, also hier kommt jetzt ein bisschen Dark History von mir. Früher, als ich ein kleiner Stöpsel war, nicht ein kleiner Stöpsel, aber ein Jugendlicher, war ich ein Hip-Hopper tatsächlich. Also ich habe mich auch für Rap und sowas interessiert und auch für Beatbox und all solche Sachen, ne? Und also ich fand das einfach interessant, keine Ahnung. Und als ich dann Sprachwissenschaft angefangen habe, gab es eben auch so Phonetik als ein potenzielles Fach. Und das hat mich mega interessiert, was man alles mit der Stimme machen kann und so weiter, ist einfach, das fand ich einfach interessant. Und ich konnte das auch schon immer gut. Also ich konnte auch immer schon gut, keine Ahnung, Dialekte nachmachen oder sowas. Einfach aus Spaß, ne? Ich habe das immer schon gemacht als Kind und so. Oder Impressions machen oder sowas. Und dementsprechend bin ich da dann so, habe ich auch da wieder so im Nachhinein entdeckt, so, wow, das hat ja voll die Überlappung. Das ist die Wissenschaft hinter dem, was ich sowieso gerne mache, wenn man so will, ne? Ja, und das bringe ich halt in die Voice-Acting-Kurse mit. Also sowohl den wissenschaftlichen Hintergrund davon, was da passiert, was für Stellschrauben man machen kann oder verändern kann. Im Sprechapparat, wenn man so will, als auch einfach die Spielerfahrung selber. Ne? Also die Übung selber dadurch DM zu sein, wo ich größtenteils halt viele NPCs spiele. Ich habe, wie gesagt, das kommt alles so ein bisschen zusammen. Ich habe diesen MMO-Stil so ein bisschen. Das heißt, ich habe eher viele NPCs, mit denen Leute interagieren können. Nicht so diese eine Story, die ich erzähle, sondern eher so diesen Free-Roaming-Stil als DM. Und dafür brauche ich dann halt viele NPCs, die sich ein bisschen unterschiedlich anfühlen, die sich anfühlen, als ob sie alle ihr eigenes Leben haben. Und da hilft es halt einfach enorm, wenn die eine eigene Stimme haben können. Und ich nicht sagen muss, ja, der Bauer sieht aus wie der Bauer und redet auch genauso, aber er hat einen braunen Bart und nicht einen schwarzen. Mit einer Stimme kannst du zwei Bauern machen, die eigentlich gleich sind, aber die allein durch ihre Stimme dann doch unterschiedlich werden und dann im Laufe der Zeit durch die Interaktion mit den Charakteren auch unterschiedliche Persönlichkeiten entwickeln.
Eine sehr gute Gabe, wenn man das gut beherrscht.
Ist halt Übung. Das ist halt Übung. Das kann jeder lernen auf jeden Fall, ne? Also ich meine, ich habe ja jetzt auch nicht die Radiosprecherstimme, ne?
Wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, es ist so, ich würde gerne die Stimme öfter verändern. Das Problem ist aber das, wenn ich das tue, dann habe ich danach relativ schnell einen Würgereiz oder einen leichten Husten.
Ja, das ist aber eben genau diese Übungssache, die körperliche Übungssache. Das ist halt wie wenn du einen Muskel nicht benutzt. Und dann kriegst du halt sofort Muskelkater, ne? Und wenn du halt lernst, diesen Muskel vernünftig zu benutzen, so wie ein Coach im Fitnessstudio, der ja auch sagt, ja, keine Ahnung, heb mal nicht die 200 Kilo, probier's mal erstmal 2 Tage lang mit den 50 Kilo, ne? So ist das da ja auch sozusagen.
Interessanter Ansatz.
Man darf sich natürlich nicht übernehmen, ne? Wenn es anfängt weh zu tun, sollte man Pausen machen.
Es ist, glaube ich,
Geht
generell
langsam,
so.
langsam, langsam.
Ja, langsam nähert sich das Eichhörnchen.
Genau.
Und kommen wir zum Hauptthema. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, den Discord-Server zu gründen? Oder was ist da so die Hintergrundgeschichte, warum dieser existiert?
Also tatsächlich habe ich den nicht gegründet. Gegründet hatte damals T-Troll, das ist ein YouTuber, den kann man auch heute noch auf YouTube finden. Und er hat ihn zusammen gegründet oder sehr schnell zusammen ist dann zusammengegangen mit Neskes, der die Seite dndeutsch.de betrieben hat und auch immer noch betreibt. Die gibt's auch immer noch, ne? Das war damals, als DND5 noch keine deutsche Übersetzung hatte. So eine richtige. Und dementsprechend hat er dann diese Seite gemacht, wo man halt viele Sachen auf Deutsch sich übersetzen lassen konnte oder deutsche Referenzen dazu lesen konnte, um zu verstehen, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert, wenn man nicht so mega gut Englisch kann. Auch Charakterbögen auf Deutsch und sowas haben die alles zur Verfügung gestellt. Ja, und die haben halt diesen Server gemacht. Und der Server, war halt ein cooler Server, aber es war halt ein kleiner Server von so einer Website. Ne, das war nicht jetzt die mega Community zu dem Thema so. Es war einer von vielen Servern. Aber es war schön gemacht und die haben das auch, sag ich mal, mit viel Herzblut betrieben und sehr neutral und so. Und das bin ich ihnen heute noch immer sehr dankbar dafür. Und dann irgendwann kam ich auf den Server gejoint. Ich glaube, nach einem Jahr oder so, dass der existiert hat, das waren dann irgendwie 1000 User, die es da gab oder vielleicht auch 500 oder sowas, ne? Und ich habe halt gesehen, okay, das ist ein cooler Server, da schreiben Leute irgendwie und so, das ist nicht tot. Aber da ist auch nichts los. Also das war halt ein Schreibserver. Da hat keiner irgendwie im Voice-Channel gechillt, da haben keine Leute irgendwie hitzige Debatten geführt oder geschweige denn auf dem Server wirklich gespielt, ne? Vielleicht ab und zu mal irgendwie eine Privatrunde oder so. Wie man diese kleinen Discord-Server halt so kennt, ne? Diese Würfel-Dungeon-Server oder sowas halt, ne? Und da habe ich halt damals gesagt so, ey, Leute, keine Ahnung, ich hab Bock zu spielen, so, wer hat noch Bock zu spielen, wisst ihr was? Ich habe da ein, zwei Leute gefunden und wir haben uns halt die Mitspielersuche, damals gab es nur einen Channel Mitspielersuche, haben uns halt gekapert so richtig und haben gesagt, ey, Leute, D&D spielen jetzt. Kommt in die Plauderecke, wir spielen jetzt. Und auch nicht in irgendeinem Channel, nicht um 14 Uhr, jetzt. Hier, der Plauderecke, in der Öffentlichkeit. Und ich habe halt diese Runden damals dann gemacht, so von wegen, okay, Leute, worum soll es denn heute gehen? Sag mal drei Stichworte, ich bin mal kurz 10 Minuten AFK und dann geht's los. Das hatte natürlich jetzt nicht den oberhöchsten Anspruch, den man haben kann, aber das war auch das Geheimnis daran zu, wenn man so will, ne? Die Erwartungshaltung war niedrig, weil ich mir das ja jetzt gerade aus den Fingern sauge. Aber so haben wir zumindest halt mal gespielt. Und viel gespielt. Also wir haben richtig viel gespielt. Darum baute sich dann so ein bisschen so eine Community auf, um dieses, komm, wir spielen Hauptsache jetzt heute irgendwas. Das ist im Laufe der Zeit gewachsen. Da kamen meine beiden Freunde, die möchte ich hier auch mal erwähnen, Toni und Jenny, also Dechax und Pandamaru, kann man vielleicht auch kennen, kamen dazu. Das waren so meine ersten Kernspieler, wenn man so will. Und ja, wir haben einfach dauernd zusammen gespielt. So, wir haben wirklich das so gekapert einfach. Bis dann zu einem Punkt, wo Neskes irgendwann sagte, ey Leute, keine Ahnung, ihr seid hier so aktiv, wollt ihr nicht Moderatoren werden? Und wir so, nee, du, lass mal eigentlich, weil ob wir jetzt so ein Hütchen aufhaben oder nicht, ändert ja nichts daran, was wir tun. Eine Einstellung, die ich auch heute noch vertrete, wenn Leute irgendwie auf dem Server irgendwie was machen wollen, sollen die das halt einfach tun. Bitte kapert die Kanäle und macht was Neues, Cooles, ne? Haben wir damals auch gemacht. Das klingt furchtbar alt, wenn ich das so sage. Aber ja, ne? Genau, und so war das dann eine Weile, bis wir dann irgendwann doch gesagt haben, ja gut, dann machen wir das halt. Dann hat Neskes irgendwann aufgehört, aus persönlichen Gründen und auch aus Zeitgründen und so weiter, und hat gesagt, ey, wollt ihr beide das nicht übernehmen? Also ich und Pandamaru. Und dann haben wir gesagt, ja okay, keiner von uns wollte dieses Krönchen haben. Letztendlich haben wir es uns halt geteilt sozusagen. Ne? Genau, und seitdem ist der Server wahnsinnig gewachsen. Vor einer Weile ist Maru dann auch aus dem Team gegangen und hat gesagt, ey, ich möchte eigentlich nur spielen oder leiten. Also ne, mir geht's um die Sache so, ne? Und das Hobby selber. Ich will das als Hobby haben. Und cool, auf jeden Fall. Ist auch immer noch aktiv, macht ganz viel auf dem Server. Sicherlich eine der bekanntesten Personen dort. Ja, und seitdem leite ich den halt alleine, aber natürlich nicht alleine, sondern mit einem großen Team. Also das ist ein großes Team. Inzwischen sind wir zu klein als Team. Wir suchen neue Teamer. Wir sind jetzt nämlich bei 11.000 Leuten angekommen. Dafür haben wir 11 Teamer, das ist nicht genug. Aber glücklicherweise ist die D&D-Community generell, also die Pen-Paper-Community, eine furchtbar freundliche Community. Wir müssen nicht super viel moderieren. Das meiste, was wir moderieren müssen, ist irgendwie, sag ich mal, Störenfriede von außerhalb, ne, oder sowas, oder Bots oder so. Und wir können uns darauf fokussieren, mit den Leuten zusammen coole Community-Sachen zu machen mehr. Aber ja, so ist es ungefähr entstanden. Es ist so ein bisschen Grassroots-mäßig immer schon gewesen. Und deswegen soll es auch ein bisschen so bleiben.
Ja, finde ich extrem cool. Und das heißt 11.000 Leute, über welchen Zeitraum jetzt Daumen mal Pi?
Also das Server ist jetzt 7 Jahre alt, sieben ein Viertel. Wir hatten am 13.03. hatten wir 7. Servergeburtstag. Das ist jetzt in der 2. Klasse, wenn man so will. Und ja, also ich achte da nicht so mega drauf, wie krass wir jetzt wachsen oder nicht wachsen. Aber in den letzten Jahren ist es wirklich exorbitant geworden. Wir sind irgendwie, der Trend war vor 1-2 Jahren mit sowas wie, keine Ahnung, 1.000 Leute oder so pro Jahr. Und inzwischen sind wir bei irgendwie, keine Ahnung, 1.000 Leute zwischen 2 Festen. Wir machen immer diese vierteljährliche Feste. Also so wie Online-Cons kann man sich vorstellen, ne? Wo es dann tagsüber Workshops gibt und abends Spiele und so und dazwischen andere Sachen. Und das sind typischerweise so 1.000 Leute zwischen diesen Events. Das heißt 4.000 pro Jahr. Es ist crazy, wie viele Leute dazukommen einfach. Das ist natürlich auch der Dynamik geschuldet, dass es schon groß ist, ne? Große Sachen wachsen schneller.
Ja. Ja, und was, wenn man sich jetzt euren Server anschaut, was würde man jetzt vorfinden, außer die Runden, was ja obligatorisch ist, und die Workshops, die du schon genannt hast. Was gibt es?
Also, was man erstmal finden würde, sind sehr, sehr viele Channels und eine Maske, wo man sich einstellen kann, was man alles überhaupt sehen will. Dieses Kanäle und Rollen, ne, ganz oben links. Das ist auch super wichtig. Wir fragen am Anfang, wenn Leute joinen, so komische Fragen wie, bist du ein neuer DM? Bist du das und das? Das nicht, weil wir das wissen wollen und da Statistik drüber führen, sondern weil das den Server so für dich einrichtet, wie du ihn brauchst. Damit du sagen kannst, okay, ich interessiere mich aber nicht dafür. Oder ich interessiere mich aber dafür. Ne? Wenn man das gemacht hat, dann findet man im Herzen der Sache den Community-Bereich und den Gruppensuche-Bereich. Wir haben halt viele Leute, die sind da, weil sie Gruppen suchen. Und die kann man da auch finden. Wir sind groß genug sogar, dass man sogar Real-Life-Runden finden kann im Endeffekt. Weil du halt sagen kannst, also du kannst dich so markieren, zum Beispiel als, keine Ahnung, Oberösterreich oder als Hessen oder Bayern oder sowas. Und dann schreiben manche Leute halt, ey, ich suche eine Tischrunde in @Bayern. Dann kriegst du einen Ping dafür. Und so finden sich Leute auch, erstaunlicherweise. Das ist cool. Aber eben auch, man kann One-Shots finden, man kann Kampagnen finden und so weiter. Das Angebot ist einfach groß. Leute schreiben das aus. Und weil so viele Leute was ausschreiben, findet man auch was. Da ist die Größe halt natürlich hilfreich für Leute insgesamt, ne? Was man außerdem finden kann, sind viele unserer befreundeten oder Subprojekte. Das meiste ist so gestaltet. Also wir machen vom Server aus selber vor allen Dingen Infrastruktur und unterstützen andere Projekte, wenn man so will. Also zum Beispiel gibt es über 20 Westmarches-artige Projekte, die an unserem, oder nicht über 20, aber ich glaube 15 bis 20 oder so, Westmarches-Projekte, die sich bei uns listen Manche davon sind mehr mit uns verbunden, andere weniger. Unser Hausprojekt, wenn man so will, ist die Magiergilde. Wobei man auch da sagen sollte, das ist kein Angebot vom Server, sondern die sind ein Privatclub auf dem Server, dem wir halt uns freuen, dass sie unsere Freunde sind. Ne? Da kann man dann One-Shots spielen. Und es ist, also sie One-Shots spielen in so einer Pseudo-Shared-World sozusagen. Also das spielt alles in der Welt von der Magiergilde, auch in Ferun und so weiter, ne? Also in der D&D-Welt. Aber da nimmt man es jetzt nicht so ganz genau. Und die Storyline ist nicht irgendwie, gestern habe ich XY erlebt, sondern letztens, wenn ich ein Abenteuer gespielt habe. Aber was halt persistent ist, sind die Charaktere selber. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei mir spielen würdest, ich leite das nicht, aber ich habe das früher mal gegründet, aber ich leite das heute nicht mehr. Aber wenn du jetzt bei mir spielen würdest, hypothetisch, und würdest bei mir ein Zauberschwert bekommen, und dann spielst du morgen bei Silver, der da auch leitet, dann behältst du dein Zauberschwert auch. Weil Silver und ich uns schon geeinigt haben, und die anderen Magier-Gilden-Devs auch, dass alles, was man beim einen bekommt, hat man bei dem anderen auch. Obwohl unsere Abenteuer nicht direkt was miteinander zu tun haben, sondern halt letztens waren.
Ja, aber das bedeutet dann auch im Umkehrschluss, wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe durch Dorf X läuft und dort, keine Ahnung, einen bösen Dämon bezwingt, dann gilt das auch für alle anderen Gruppen.
Hypothetisch ja, aber dass Dämonen bezwungen wurden, hat in der Overarching Story nicht so eine Bedeutung, weil es diese Overarching Story nicht so gibt. Das ist aber eine Erinnerung, die dein Charakter haben kann und auch sagen kann, hey, ich habe den Mega-Dämonen bezwungen. Dann sagen die anderen, wow. Aber es gibt diese überarchende Story nicht so sehr. Das ist auch zum gewissen Grad Absicht, um es managebar zu halten und leichten Einstieg zu halten. Sonst hast du so eine super komplizierte Server-Lore und sowas, ne? Es gibt, wie gesagt, noch 15 andere Western Matches, solche Server von klein bis groß. Die halten das alle um ein bisschen anders jeweils. Ne? Manche legen den Fokus auf diese overarching Story und andere legen den Fokus auf noch leichter spielen und so weiter. Die haben alle ihr Geschmäckle. Das ist auf jeden Fall eine ganze Welt, die man explorieren kann, oder sag ich mal 20 Welten, die man explorieren kann, wenn man auf den Server kommt. Es ist ein super spannendes, so ein bisschen D&D meets MMO. Ne? So kam ich damals auch von der Adventures League aus natürlich, die mir bekannt war, auf die Idee von der Magiergilde, das so zu machen. Ne? Das war so ein bisschen die Adventures League meets MMO meets irgendwie sinnvolles Rollenspiel. Ansonsten gibt es noch viele andere Projekte, die bei uns auf dem Server stattfinden. Wir haben tatsächlich auch einen Podcast, wir haben einen Server-Podcast. Dieser Podcast ist ein bisschen anders als jetzt dein Podcast zum Beispiel, denn er richtet sich nicht nach außen ins Internet, sondern er richtet sich an die Leute auf dem Server. Das ist wie so ein schulinternes Radio, wenn man so will, so ein bisschen. Und so hat man dann da Folgen über alles Mögliche und tiefe Themen, die besprochen werden. Man hat aber auch Folgen, dass Leute da hinkommen und ihre Lebensgeschichte erzählen. Ne? Und das ist super krass. Also er erzählt dann Silver, einer unserer Mods, darüber so, wie er mit Muskeldystrophie, eine furchtbare Krankheit, ne, über Rollenspiel es geschafft hat, weiter ein gesundes, schönes, soziales Leben zu führen, auch wenn er nicht mehr so rausgehen kann, wie er früher konnte. Ne? Total schön. Und andere Leute teilen ihre Geschichte. Norbert erzählte davon, wie es ist, mit Blindheit Rollenspiel zu betreiben und solche Sachen zum Beispiel. Ne? Es ist einfach schön, dass Leute sowas teilen und dass andere Leute das sehen können und dann sagen können, hey, cool, krass, ich kann da was lernen. Oder das betrifft mich auch oder so. Ne? Wir haben abgesehen vom Server-Podcast auch noch, wir haben außerdem noch einen Stammtisch, einen großen Stammtisch. Der heißt Dungeon-Dialog. Das ist immer donnerstags und sonntags und dann eine Woche gar nicht und dann wieder donnerstags, sonntags. Und donnerstags und sonntags wiederholt sich sozusagen. Es ist ein unterschiedlicher Moderator. Und da wird in einer sehr moderierten Art und Weise ein Thema besprochen und jeder kann da hinkommen. Es ist ein DM-Stammtisch größtenteils. Das heißt, das Thema ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wie gestaltet man NPCs interessant? Und da kann jeder was dazu sagen. Das wird halt moderiert, ne? Und wer nichts dazu sagen will, nur zuhören will, der mutet sich halt und hört halt zu. Und wer dazu was dazu sagen will, da wird halt aufgerufen, weil er nicht gemutet ist oder sie. Ne? Ähnlicherweise haben wir einen Buchclub. Leute drin lesen Fantasy-Bücher, treffen sich regelmäßig und legen ein Buch des Monats fest. Das wird am Ende des Monats besprochen. Das wächst auch immer wieder. Es gibt eine Kreativwerkstatt. Es gibt inzwischen auch einen anderen Spielebereich, wo wir auch auf andere Spiele aufmerksam machen. So ein bisschen und zeigen, dass es eben nicht nur D&D gibt. Ne? Weil D&D ist ein Werkzeug, finde ich. Und die Frage, was ist das beste Werkzeug, ist eine dämliche Frage. Ne? Also ich meine, ein Löffel ist toll zum Suppe essen und eine Schaufel ist gut zum Lochgraben. Aber mit der Schaufel kannst du nicht so gut Suppe essen. So auch bei D&D ist nicht das Werkzeug für alles unbedingt. Das wollen wir auch zeigen. Das ist uns auch wichtig, ne? Die ganze größere Szene auch zu zeigen. Dementsprechend haben wir sogar inzwischen auch einen zweiten kleinen Server, den gründen wir jetzt gerade. Das ist die deutschsprachige Daggerhard Community, weil das jetzt ja auch gerade kommt. Ein mehr narratives Spiel, um so ein bisschen den schönen gesellschaftlichen Umgang auf unserem Server, das freundlichen Umgang miteinander dahin auch zu bringen und gleich zu verhindern, dass es da so ein System War gibt, der Xbox oder PlayStation. Oh, ist halt Quatsch eigentlich. Ne?
Ja, man hat beides. So wie Star Trek, genau. Und Star Wars.
Genau. Dann haben wir, ich habe noch vergessen, neben der Magie, da haben wir noch so ein ähnliches Projekt, das heißt Mondschatten. Das ist ähnlich, aber komplett textbasiert. Also Play by Post für Leute, die eher schreiben wollen. Das ist halt super, wenn man Nachtschicht im Museum hat oder sowas. Ne? Da kann man da mal schreiben und so. Geht halt langsamer vor sich. Wir haben einen Anfängerbereich, den wir versuchen immer mehr zu befüllen mit Freiwilligen, die da helfen, Einsteigerspiele anzubieten an Leute, die sie gar nicht kennen. Ne, uns erklären, wie Anfänger, also wie Charaktererstellung funktioniert und so weiter. Tralala. Und dann haben wir unsere vier großen Events, die sind vierteljährlich. Servergeburtstag, Sommerfest, Halloweenfest und Winterfest. Das sind diese Online-Conventions, die ich gesagt habe. Genau.
Die dauern dann in den ganzen Tag, oder?
Die sind eine ganze Woche immer. Immer von Montag bis Sonntag. Eine ganze Woche. Da haben wir typischerweise so 50, 60, 70 Veranstaltungen oder so über die Woche. Von Spielen bis Workshops bis was weiß ich, andere Sachen. Verlosungen und sowas nicht reingezählt, die sind auch dabei.
Ich bin begeistert, speziell, dass, also wie gesagt, wie ich mich damals angemeldet habe am Server, habe ich das selber miterleben dürfen mit den Rollen, mit der Rollenverteilung. Und ich finde das nach wie vor sehr, sehr gut, weil es schon mal einen Fokus setzt, den man haben möchte. Was ich noch sehr gut finde, und du hast es auch gerade nochmal angesprochen, dass eigentlich sehr viel gemacht wird für Neulinge, damit sich die zurechtfinden, nicht nur am Server, sondern auch im Rollenspiel per se selbst, inklusive den Workshops und so weiter. Und ja, ich musste jetzt den Server muten, weil ich bekomme gefühlt am Tag hunderte Meldungen.
Ja, das musst du ja, also besser als den Server zu muten, insgesamt ist ihn nicht zu muten, und nochmal auf das Kanäle und Rollen zu gehen und dir die Rollen nicht zu geben, die du dann doch nicht haben willst. Weil es mag sein, dass du zum Beispiel ein Spielleiter bist. Aber das ist eigentlich ja nicht eine Rolle, um zu zeigen, dass du ein Spielleiter bist, sondern eine Rolle, um zu Pings zu bekommen für Spielleiter. Also wenn du das allein schon abschaltest, dann kriegst du viel weniger Pings, weil ob du dich jetzt präsentierst auf dem Server als Spielleiter oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Du kannst ja trotzdem Spiel ausschreiben. Ne? Das wäre so meine Empfehlung an der Stelle. Sonst kriegt man viele Pings, das ist so, ja, auf jeden Fall. Zu dem Anfängerbereich sei vielleicht noch gesagt, so, wir sind halt der Überzeugung, wir haben dieses Spiel alle nicht aus dem Buch gelernt. Wir haben es alle von anderen Menschen gelernt. Und deswegen wollen wir das auch weitergeben an andere Menschen. Und wenn jetzt einer zu uns kommen würde und wir hätten das Gefühl, der will eigentlich DSA spielen, dann würden wir auch nicht sagen, nee, spiel mal D&D, das ist das bessere Spiel. Dann würden wir dem sagen, hey, hast du mal in DSA reingeguckt? Wir wollen, dass die Leute sich von uns aus verteilen. Wir wollen auch die Leute bei uns nicht festketten. Also du kannst bei uns gerne hinkommen, deine 20 Leute für dein eigenes Westmarches rekrutieren und die mitnehmen auf deinen eigenen Server, selbst wenn wir die nie wiedersehen. Dann bleiben die uns in Freundschaft verbunden und etwas Gutes, wo Leute daran Spaß haben, etwas Cooles ist daraus entstanden. Es tut unserem Server nicht weh. Und das ist einfach unser Mindset dazu.
Ja, bei der Menge an Spielern ist ja das sowieso kein Thema.
Eben. Die Leute finden uns sowieso über Google, über unseren super tollen, mega gut ausgedachten Namen, deutschsprachige D&D5-Community, ne? Das findest du als Erstes, wenn du googelst, ne? Und dadurch,
Das heißt, ihr macht was für Anfänger, das heißt, ihr macht was für aktive Spielrunden, beziehungsweise Spielrunden, die sich noch finden wollen, für Leute, die sich ausprobieren wollen in unterschiedlichen Systemen, Workshops zu allen möglichen Themen, interner Podcast, dann die Events und so weiter. Auch Hinweise dafür, dass es andere Systeme neben D&D gibt.
Auch für die machen wir öfter Workshops und solche Sachen, ja.
Und was ist, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe da was in der Schublade, eine Idee, ich möchte das gerne leiten, ist das dann auch kein Thema nicht?
Du brauchst uns gar nicht fragen. Also, wenn dein Spiel nicht gerade irgendwie geschmackloser Geschichtsrevisionismus ist, ne? Oder ansonsten irgendwie menschenverachtend und furchtbar, brauchst du uns nicht fragen. Und wenn du da sowas posten würdest, dann würden wir das entfernen. Aber generell, bei uns muss man nicht fragen, um irgendwas zu machen oder machen zu dürfen. Schreib's als Spielangebot rein, dann geht das. Kein Problem. Generell halten wir das auch offen, ne? Also nur mal so, dass er gesagt, man kann ja auch bei uns auf dem Server Spiele leiten. Das sind ja auch Tische und so weiter. Wenn man das tut, ich fang's mal andersrum an. Alle Spiele, die auf dem Server stattfinden, sind öffentlich zugänglich. Wenn Leute das nicht wollen würden, würden sie entweder nicht auf dem Server leiten oder sich einen eigenen Kanal erstellen, in dem du nicht beitreten kannst. Das bedeutet, wenn du abends siehst, Spieltisch 1 bis 5 sind voll, dann kannst du in jeden von denen einfach, ohne zu fragen, gemutet natürlich bitte, aber ohne zu fragen, reinjoinen und zuhören. Die meisten Leute fangen sogar von selber an zu streamen, wenn sie merken, da hört jemand zu. Und wenn sie sogar schon von selber streamen, dass man sieht, dass das so ein kleines Live-Symbol daneben ist, ne, dann laden sie sogar dazu ein, hinzukommen. Einfach, man muss nicht fragen, auch nicht irgendwie da reinhüpfen und dann ne, sagen, hey, darf ich zuhören oder so, das stört die nur. Einfach hingehen, zugucken oder zuhören. Das ist bei uns so Kultur. Sonst würden die Leute nicht öffentlich spielen. Das ist natürlich auch für Einsteiger ganz toll. Weil die dadurch einfach zuhören können, ne? Und man sehen kann, wie das so wirklich läuft. Kann man sich ja nicht unbedingt so gut vorstellen, wenn man nur Bücher und Critical Role kennt oder sowas, ne? Oder Streamer. Die spielen ja nochmal ganz anders, ne?
Ja, Ja, das sowieso. Also generell, ich habe immer wieder Diskussionen mit Leuten zwecks Actual Plays, die live gestreamt werden oder aufgenommen werden und dann im Nachgang verarbeitet werden. Und da gibt es schon unterschiedliche Ansichten von klassisches Freispielen bis hin zu geskripteten oder sehr optimierten, der Geschichte entlang gespielten Situationen.
Ja, ja, klar, natürlich. Und das ist halt jemand, der neu ist in diesem Spiel, nicht unbedingt so klar. Also ich meine, sowas wie Critical Role oder so ist natürlich zu einem gewissen Grad, ich will nicht sagen geskriptet, das ist ein starkes Wort. Aber ich kenne inzwischen viele Streamer und so, die skripten das nicht, was sie machen. Aber was sie schon machen, ist, sie sitzen an dem Tisch und einer ihrer Überlegungen als Mitspieler ist, und was wäre jetzt cool? Was wäre jetzt cool für einen Zuschauer? Was ich jetzt mache, ne? Ich kann jetzt entweder sagen, okay, ich schleiche mich ganz vorsichtig in den Raum und ich sage, boah, ich renne da rein. Boah. Und dann überlege ich mir als Spieler, als Mitspieler in diesem Stream zumindest eine Sekunde lang oft, ja, was wäre jetzt cool? Und das ist eine Überlegung, die eine echte Spielgruppe sich so nicht macht. Da überlege ich vielleicht, was ist cool für meine Mitspieler, aber nicht für einen potenziellen Zuschauer. Das macht es einfach schon anders. Auch wenn es nicht geskriptet ist.
Ja, natürlich, der große Punkt ist schlichtweg der, so wie du es wirklich korrekt sagst, im Sinne von, wo liegt der Fokus? Ist der Fokus für meine Unterhaltung oder für die Unterhaltung anderer? Und wenn ich etwas für Unterhaltung anderer mache, dann mache ich das generell immer anders.
Genau.
Und das ist wurscht, ob das jetzt professionelle Schauspieler sind, wie bei Critical Role oder ähnliches, oder einfach nur Leute, die das gern machen, wie viele deutsche YouTuber. Mhm. Knackpunkt ist ja das, wenn man ein Produkt, und in dem Fall ist es dann ein Produkt, verkaufen möchte, dann muss man natürlich schauen, dass das irgendwie auch einen Reiz hat für die Zuschauer.
Ja, und das ist halt anders, wenn du bei uns bei den Spielrunden zuhörst, ne? Weil dann kriegst du authentische Runden von Leuten, die einfach nur miteinander Spaß haben wollen, die sozusagen erlauben, dass andere zuschauen, aber die das nicht machen, damit andere zuschauen. Ne? Und das ist halt, das hat einen anderen Unterhaltungswert. Ich will nicht sagen, es hat einen größeren Unterhaltungswert. Ich gucke mir lieber einen Stream an als ein Random-Spiel. Aber wenn ich lernen will, wie man wirklich spielt, wie Leute wirklich spielen, dann würde ich lieber wirklich einen Spiel anzugucken. Ne?
Das heißt aber im Umkehrschluss, es gibt keine klassischen, wirklich geschlossenen Runden auf dem Server. Das würden sich dann die Leute von eigenen Server ausmachen.
Also du kannst dir im Prinzip einen eigenen Kanal erstellen. Also es kann jeder. Es gibt so einen Bot, da kann man so reinjoinen. Also das heißt hier irgendwie Kanal anlegen. Da kann man dann reingehen und dann macht's blub. Und dann ist man in einem eigenen Kanal, der heißt jetzt zum Beispiel Mike's Kanal oder so, ne? Und da kannst du dann festlegen, wer da reingehen kann, wer da nicht reingehen kann, wie viele Leute da drin sein können, tralagidalu. Das gibt es, das machen Leute auch. Aber so dieses, wie es manchmal auf Servern ist, so von wegen, jede Spielgruppe bekommt ihren eigenen kleinen Bereich und ihren eigenen Kanal, wo sie sich dann immer mittwochs treffen. Das ist gar nicht machbar für uns. Also es gibt hier tausende Spielgruppen. Da müssen wir tausende Kanäle haben.
Ja, ist klar. Und jetzt von dir, von deiner Perspektive aus gesehen, welche Subsysteme werden am meisten genutzt? Also für TTRPG, Roll20, Foundry, nur Discord?
Das ist super unterschiedlich. Das ist extrem unterschiedlich. Roll20 und Foundry halten sich irgendwie so ein bisschen die Waage, generell. Es gibt Leute, die spielen Theater of Mind. Wir schreiben das denen einfach nicht vor. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, die ganzen großen organisierten Spielsysteme wie Magiergilde und so weiter benutzen fast alle D&D Beyond oder ähnliche Systeme, weil es ihnen leichter macht, die Charaktere zu managen und dass die Charaktere zwischen den Spielen übertragbar sind. Es ist eher weniger so, dass die dann ein Foundry anlegen für alle oder ein Roll20 für alle. Ne? Stattdessen haben die halt eben, benutzen die sowas wie D&D Beyond. Die kleineren solchen Spielgruppen benutzen dann eher Foundry oder so, wo die dann eine zentrale Charakterverwaltung haben oder sowas. In den random ausgeschriebenen One-Shot-Spielen oder so, also den öffentlich ausgeschriebenen Sachen, die mit nichts zu tun haben, ist das Kraut und Rüben. Da sollte man halt die Ausschreibung gut lesen. Das war generell so mein Tipp, ne? Man würde sich wundern, wie oft man Nachrichten bekommt von wegen, hi, ich will bei dir mitspielen. Und dann sagst du, ja, wobei denn? Und dann sagt er, warte mal kurz. Ja, dabei. Und dann, ne? Und dann kommt so eine Frage wie, ja, worum geht's denn? Ja, das steht doch da. So, ne? Also ich ärgere mich darüber nicht, aber, also meine Empfehlung an die Leute wäre echt, bitte lest die Spielausschreibung, wo ihr euch anmeldet. Das ist also für mich das Mindeste so, ne? Nee, aber wir schreiben das den Leuten generell nicht vor. Es empfiehlt sich, D&D Beyond zu haben, wenn man an diesen Großgruppenspielen teilnehmen will. Es empfiehlt sich, einen Roll20-Account zu haben. Mehr braucht man normalerweise nicht. Fast alles funktioniert über Discord, meistens ohne Kamera. Also wenn jemand Kamera haben will, steht das extra dabei, typischerweise. Das ist nicht der Standard.
Was präferierst du?
Ich spiele mit Freunden am liebsten mit Kamera. Das VTT ist mir egal. Das kommt auf den Spielleiter an. Also jeder Spielleiter, jede Spielleiterin hat ihren eigenen Stil. Und die VTTs sind Werkzeuge. Und man sollte das Werkzeug auswählen, was dem eigenen Stil am besten untermalt. Ich habe fantastische Runden gespielt in Foundry, wo Vögel über die Karte geflogen sind und so weiter. Und wir haben die Karte exploriert und es war, du siehst, was du siehst. Fantastische Runden gehabt. Und ich habe andere fantastische Runden gespielt. Da haben wir in Google Docs gespielt und hatten am Ende so ein Kampagnentagebuch dadurch. Ne? Aber alles, was passiert ist, irgendwie hat man in Google Docs hingeschrieben und dann Bild sollte gepostet werden, wurde Bild in Google Docs reingesteckt. Ne? Wenn der DM das so gut erzählt oder die DM das so gut erzählen kann, dass ich mir trotzdem die Finger lecke nachher, ne? Dann ist mir das so egal wie noch was. Es ist eine Kunstform. So wie man nicht sagen kann, ein Klavier ist ein besseres Instrument als eine Geige. Also wie gesagt, deswegen mache ich ja zum Beispiel viel Voice Acting und sowas. Ich bin halt gut im Beschreiben, in Situationen mit der nicht mit der Stimme, aber durch Erzählung erzeugen und so weiter. Da liegt halt meine Stärke drin. Und dass ich das freestylen kann, da liegt meine Stärke drin. Andere Leute sind super vorbereitet, haben 30 Maps gemacht und so weiter. Da liegt ihre Stärke drin. Und das ist nicht besser oder schlechter als mein Stil. Das ist ein anderes Erlebnis.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt sehr lange über den Server gesprochen. Wir beide haben uns ja nicht auf dem Server kennengelernt. Mhm. Jetzt meine Frage, seid ihr irgendwo anders auch vertreten? Also sprich, in Real Life kann man euch irgendwo über den Weg laufen oder
ähnliches? Aber absolut. Also es war tatsächlich kein Zufall, dass wir auf der InCon waren. Wir waren in der Planung von der InCon auch mitbeteiligt und haben geschaut, dass wir, also ich bin lange schon Freund vom Riot-Verein, schon seit vielen Jahren. Ich gehe da öfter hin und habe öfter Voice-Acting-Workshops dort gegeben. Es hat sich eine Freundschaft aufgebaut und so weiter. Das sind wirklich meine Freunde. Also die alle Leute vom Riot-Verein, die ich kenne, mit denen ich zu tun habe, sind wirklich meine Freunde. Teilweise treffe ich mich mit denen außerhalb von irgendwelchen Events, die kommen bei uns vorbei. Ne? Und dann haben wir bei der letzten InCon gesagt, hey, cool, lass mal schauen, ob wir den Server ein bisschen mehr einbinden können. Wir haben da so eine große Community, können wir coole Sachen zusammen machen. Das haben wir dann auch entsprechend gemacht. Ne? Du hast gesehen, auf der InCon hatten wir ganz viel dieses Questy-System, dass wir versucht haben, so ein bisschen so eine Bedeutung dazu zu fügen, zu dem, ich bin nicht einfach ein Con-Besucher, sondern ich erlebe hier ein Abenteuer und so Sachen. Ne? Man konnte auch mit dem Server dort interagieren. Ein paar von den Quests waren so Sachen, wo man auf dem Server irgendwas tun konnte oder so. Ne? Wir haben die Leute ganz stark, auf dem Server haben die InCon ganz stark beworben. Zumindest für die Leute aus der Region, ne? Und auch gleichzeitig haben wir auf der InCon auch den Server beworben wiederum, weil es dann zwischendurch auch online die Möglichkeit gibt, coole Sachen zu machen. Und das ist beileibe kein Zufall. Wir machen sowas Ähnliches auch noch mit dem Herner Burgverein in NRW, in Herne. Und wir suchen jetzt gerade noch nach einer Möglichkeit, irgend sowas in Nordostdeutschland noch zu machen. Dann würde das so ein bisschen so ein Dreieck ergeben. Weil man muss sich vorstellen, wir sind halt kein Verein. Wir sind ja nur ein Server. Einfach eine Gruppe von Leuten. Das heißt, wir können und wollen und werden grundsätzlich kein Geld in die Hand nehmen für nichts. Aber wir nehmen auch kein Geld an. Wir verdienen auch kein Geld. Niemand verdient irgendwas an diesem Server. Und dementsprechend setzen wir auf die Hilfe von Vereinen, Real-Life-Sachen zu ermöglichen, wo wir aber dann helfen können oder sogar den Inhalt oder sowas davon stemmen können oder dabei helfen können. Weil zum Beispiel der Herner Burgverein kann halt die Stadt anfragen, hey, wir würden gerne ein Haus haben. Dafür ein Veranstaltungshaus. Und die Stadt kann denen das geben, weil die sind ein ehrenamtlicher Verein. Und dann kommen wir und bieten halt die Spielrunden an. Bieten die Großteil der Orga an oder zumindest der inhaltlichen Orga, ne? Während die sich halt um die Vor-Ort-Orga kümmern und so weiter. Und dass da Getränke sind und so weiter, solche Sachen. Das ist eine Kooperation, die wir versuchen, mit mehr Vereinen anzustreben. Auch so ein bisschen selbstverwaltet von denen, wenn man so will. Ne? Oder je nachdem, wie es das halt ergibt. Damit unsere Leute sich einfach öfter in Real Life treffen können, weil wir das auch ein bisschen promoten wollen. Dass man auch im Real Life spielen kann, das ist eine tolle Sache, so, ne? Und sich auch mal sieht und so. Viele Leute bei uns kennen das gar nicht. Die haben nur online gespielt. Da geht einem schon was verloren, würde ich sagen. Ne? Und wir waren jetzt letztens letzte Woche auf der Krähenfee in NRW auch wieder. Das ist da auf der Burg Linn gewesen. Fantastische Location, richtig, richtig cool. So Fantasy-Art zwischen Con und Festival so ein bisschen. Und jetzt am Wochenende, also morgen fahre ich los aufs Elbenwald-Festival in Cottbus. Das ist so ein 15.000 Leute Fantasy-Festival, wo ganz viele Cosplayer und so kommen. Nicht alle davon sind Rollenspieler, ne? Nicht alle davon haben eine Ahnung, was Rollenspieler überhaupt ist. Aber alle sind Fantasy-Fans. Ja, und wir versuchen halt auf solchen Veranstaltungen öfter vertreten zu sein. Entweder ich bin dort vertreten irgendwie, als ich sozusagen. Aber wenn es geht, versuche ich sogar noch eher, dass der Server dort vertreten ist, als der Server. Dafür brauchen wir aber freiwillige Helfer, die Lust haben, mit uns irgendwo hinzufahren. Auch wenn wir sie nicht bezahlen können. Ne? Wir versuchen natürlich zu arrangieren, dass die Veranstalter, also die Festivalveranstalter, die Con-Veranstalter, die Vereine oder sowas, denen coole Konditionen machen. Ne? Sowas wie, komm mit auf die Krähenfee und du kriegst Essen und Trinken und Übernachtung umsonst und kein Ticket. Also ein Ticket bezahlt und so. Ne? Das sind halt Konditionen, cool für viele Leute. Genau. Also, aber wir suchen nach freiwilligen Helfern für solche Sachen, damit wir sowas öfter machen können. Und ich denke, auch die nächste InCon wird entsprechend wieder ein ähnliches System haben, weil es sehr, sehr gut geklappt hat. Wir haben eine sehr gute Rückmeldung bekommen.
Ja, da steht ja einiges noch auf dem Plan für die nächsten Monate.
Unglaublich viel. Wir brauchen einfach mehr Leute. Also wir brauchen einfach mehr Orga-Leute. Beteiligt euch, liebe Zuhörer. Kommt zu uns und beteiligt euch. Macht er frech Eigenwerbung. Ja, das ist halt das Schöne, wenn man da, das Schöne in der Kooperation mit uns im Verein ist, wir sind keine Konkurrenz für die Vereine. Ne? Also wir sind keine Konkurrenz für den Riot. Weil die bieten was anderes an, aber gleichzeitig ergänzen wir die sozusagen. Ne? Wir bieten denen etwas an. Ich meine, der Riot erreicht jetzt super viele junge Leute und besteht aus jungen Leuten. Das ist super toll, der Rollenspielverein Innsbruck und Tirol, ne? Meine Freunde. Aber es gibt viele Vereine, die so, die erreichen junge Leute nicht mehr so gut. Die wissen nicht wie oder es ist halt schwierig oder so, ne? Und die freuen sich oft, mit uns zusammenzuarbeiten, weil dadurch sich ein Synergieeffekt ergibt. Auf der einen Seite können wir denen helfen, junge Leute zu erreichen. Auf der anderen Seite profitieren wir von deren Erfahrung, von deren Weisheit und von deren Connections. Aber dann wiederum rückwärts profitieren die wiederum von unseren Connections, weil wir andere Vereine, andere Sachen und sowas kennen. Und die profitieren auch von unserer Zahl als Hausnummer. Jetzt stell dir mal vor, der Wiener Verein, von dem du redest, der geht zur Sparkasse. Dann sagt er, ja, wir sind ein Verein von 300 Leuten und wir machen das und das. Dann sagt die Sparkasse, ja, finden wir cool. Geben wir euch 1.000 Euro. Wenn die jetzt aber da hingehen und sagen, hallo, wir sind der Verein so und so und wir bestehen aus 300 Leuten und wir haben hier in unserem Rucksack sind noch unsere Freunde von der D&D-Community, das sind 11.000, dann ist das für die Sparkasse halt eine Hausnummer. Und das ist ja cool, dass die davon profitieren, dieser Verein dann profitiert von der Sparkasse, coolere Sachen zu bekommen. Ne? Und so, wir wollen halt unsere Connections und so weiter, wir wollen das teilen. Wir wollen das nicht für uns behalten. Und das merken die Communities, glaube ich, und die Vereine und so weiter. Und das öffnet sie auch wiederum. Also wir haben ganz stark so eine, wir haben gar kein Konkurrenzdenken. Es gibt sogar den anderen großen D&D-Server, vielleicht willst du mit dem ja auch mal reden, Noah oder so, ne? Der ist irgendwie so ein Drittel oder ein halb so groß wie der hier. Ich glaube mit 4.000 oder sowas, ne? Und wir haben oft überlegt, diese beiden Server zusammenzulegen, weil die teilen sich auch viele Benutzer und sowas, ne? Aber wir haben uns immer dagegen entschieden, das zu tun, obwohl Noah und ich sind sehr gute Freunde. Wir chillen oft miteinander, wir reden ganz viel miteinander. Wir hätten Lust, das zusammen zu machen. Aber wir haben uns oft dagegen entschieden, die zusammenzulegen, weil wir kein Monopol gründen wollen. Weil wir das nicht für gesund halten, ein Monopol zu haben. Das ist halt blöd irgendwie. Was ist, wenn jemand, keine Ahnung, ich meine, ich kicke jetzt keinen vom Server, weil ich den nicht mag, würde ich niemals machen. Aber sagen wir mal, jemand hat Angst, da zu sein, weil ich den nicht mag. Soll der dann nicht auf einem großen D&D-Server spielen dürfen? Das ist doch blöd. Oder können. Das ist doch blöd, ne? Dementsprechend, wir versuchen halt immer statt Partnerschaften Freundschaften zu machen. Bis jetzt hat das sehr gut geklappt, glücklicherweise.
Wo würdest du den Server in den nächsten 5 Jahren sehen? Oder wünschst du dir, dass er ist?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann man recht gar nicht so gut abschätzen. Ich würde ihn gerne sehen als einen zentralen Treffpunkt für die deutschsprachige D&D oder auch Pen-and-Paper-Szene, wo viele andere Projekte dranhängen, die an sich für sich florieren, dass wir die nicht leerziehen, sondern dass wir die befördern, ne? Dass kleine Projekte, kleine Communities immer noch existieren und sogar gefördert werden zu existieren. Das Schaff kann von mir aus gerne größer werden und wachsen, aber ich möchte, dass er zumindest so gesund wie es geht wächst. Also nicht Userzahlen auf Kosten von sozialer Qualität. Weil für viele Leute ist dieser Server, das muss ich echt mal sagen, ich weiß das und es ist so. Für viele Leute ist dieser Server ihr soziales Umfeld. Wir haben Leute, die mal mehr, mal weniger, ne? Aber wir haben auch Leute, die haben nicht so viele Freunde im echten Leben, ne? Die sind vielleicht schüchtern oder was weiß ich. Die verbringen unglaublich viel Zeit auf dem Server und das sind wirklich ihre Freunde und das ist ein großer Teil ihres sozialen Lebens. Und das will ich nicht jeopardizen. Das ist einfach wichtig für die. Die haben so Anschluss, die haben so einfach Rückhalt. Also es ist auch verrückt, trotz der Größe, mit was für Sachen Leute und nachts manchmal um 2 zu uns kommen. Schöne Sachen und nicht schöne Sachen, ne? Und das, auch das gehört dazu. Und die Leute helfen sich auch gegenseitig super viel. Das ist mir viel, viel, viel mehr wert als irgendwelche Userzahlen. Vor allen Dingen, da wir sowieso nichts verdienen an dem Server. Das ist egal.
Dann sage ich danke, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir werden uns dann spätestens auf der Incon nächstes Jahr wiedersehen.
Das hoffe ich doch. Dann gebe ich dir ein paar Quests. Oder vielleicht gibst du mir dann auch Quests.
Genau.
Danke dir für die Einladung. Und